Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
In der Ukraine tobt seit dem 24. Februar ein unbarmherziger Krieg. Jeden Tag sterben auf beiden Seiten der Front hunderte Soldaten. Als der russische Überfall auf sein Land begann, rief der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ausländische Menschen dazu auf, an der Seite der Ukraine zu kämpfen. Hunderte Freiwillige sind diesem Ruf gefolgt. Wir haben einen von ihnen getroffen.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Hallo, willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr zum ersten Mal dabei seid. Ich bin Jan Jessen, Politikchef der NAZ, der Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung. Ich berichte seit Jahren für die Funke Mediengruppe aus Kriegsgebieten, aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien und eben auch aus der Ukraine. Die habe ich seit Kriegsbeginn immer wieder bereist, zusammen mit Reto Klar, unserem Fotografen. Für unseren Podcast sammeln wir Stimmen von Menschen vor Ort, die vom Krieg betroffen sind. Menschen, die Angehörige verloren haben, deren Häuser zerstört wurden oder die fliehen mussten. Menschen, die Nächte im Keller verbringen müssen oder Menschen, die kämpfen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder dort, wo ihr gerade zuhört. Empfehlt uns auch gerne euren Verwandten, Freundinnen und Freunden oder sonstigen Menschen. Das hilft uns natürlich, eine größere Reichweite mit diesem Podcast zu erzielen. In der heutigen Folge lernt ihr Mika kennen. Er ist ein früherer Bundeswehrsoldat und er ist im März in die Ukraine gereist. Seitdem kämpft er in den Reihen der sogenannten Internationalen Legion gegen die russische Armee und ist auch immer wieder direkt an der Front eingesetzt. Ich habe auch mit Gustav Gressel gesprochen. Er ist Militär- und Osteuropa-Experte beim European Council on Foreign Relations und erklärt uns, welchen Einfluss auf das Kriegsgeschehen die ausländischen Freiwilligen haben und ob es ratsam ist, sich als Ausländer für den Kampf in der Ukraine zu melden. Schon kurz nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar hat Präsident Volodymyr Zelensky Ausländer zur Teilnahme am Kampf gegen die russische Armee aufgerufen. Das ist etwas schwierig natürlich, denn der Kampf für eine ausländische Armee ist eigentlich für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nicht erlaubt. Das ist illegal, wenn man für eine fremde Macht kämpft. Allerdings hat bereits Anfang März die Bundesregierung signalisiert, dass deutsche Kriegsteilnehmerinnen und Kriegsteilnehmer straffrei ausgehen würden. Nach dem Aufruf von Zelensky haben sich Hunderte, wenn nicht Tausende Freiwillige gemeldet und sind in die Ukraine gereist, um dort zu kämpfen. Allerdings ist auch schon die Ausreise in die Ukraine und das direkte Ankommen gefährlich. Das hat sich am 13. März gezeigt. Da ist eine Rakete in das Ausbildungszentrum der Internationalen Legion eingeschlagen, das wichtigste Ausbildungszentrum bei Jaworiw an der polnischen Grenze. Bei diesem Angriff, wie gesagt, mit russischen Raketen, sind Dutzende von den ausländischen Freiwilligen gestorben. Manche Quellen sprechen sogar davon, dass es bis zu 200 gewesen sein. Generell war das Problem, dass am Anfang auch ganz, ganz viele Leute ohne jede Kriegserfahrung dorthin gekommen sind, ohne jede militärische Erfahrung. Das waren dann Leute, die größtenteils auch wieder nach Hause geschickt worden sind von den Ukrainern. Mittlerweile ist es so, dass diese internationale Legion ganz klar sagt, wir nehmen nur Leute auf, die militärische Erfahrung erstens haben und am besten auch noch Kampferfahrung haben. Wir wollten mal schauen, ob wir jemanden von diesen Freiwilligen bekommen und auch mal nach seinen Beweggründen fragen. Wieso macht jemand sowas? Wieso geht jemand aus einem friedlichen Deutschland raus, um in einem Krieg zu kämpfen, der eigentlich gar nicht seiner ist? Und das war nicht ganz einfach. Die Internationale Legion gibt sich sehr, sehr geheimnisvoll. Es gibt also beispielsweise keine konkreten Zahlen darüber, wie viele Menschen eigentlich in ihren Reihen kämpfen. Es ist auch völlig unbekannt, wie viele dieser Freiwilligen schon im Kampf gefallen sind. Es gibt allerdings Medienberichte, die zumindest sagen, dass in den Reihen der Internationalen Legion Freiwillige aus 55 Ländern kämpfen. Die allermeisten von ihnen aus englischsprachigen Ländern, ganz vorneweg Kanada, weil Kanada offensichtlich eine große ukrainische Exilgemeinde hat und von dort aus dann eben viele Menschen in die Ukraine gereist sind. Außerdem sehr, sehr viele Leute aus mittel- und osteuropäischen Ländern, beispielsweise Polen muss wohl ganz vorne dabei sein. Deutsche, die Zahl ist völlig unbekannt. Also wir haben auch mehrfach nachgefragt beim Bundesinnenministerium. Dort heißt es, also man habe schlicht und ergreifend keine Zahlen. Und weil die sich natürlich nicht melden müssen, diese Leute, die da ausreisen. Was bekannt ist, dass angeblich bis zu 31 Leute ausgereist sind, die in den Kontext Extremisten fallen, die meisten von ihnen Rechtsextremisten. Wie gesagt, wir wollten wissen, was sind das für Leute? Wir haben also diese Internationale Legion kontaktiert. Das geht über Facebook. Da gibt es also die Möglichkeit, eine Presseanfrage zu stellen. Das haben wir gemacht. Tatsächlich hat sich dann auch die für die Pressearbeit zuständige Presseoffizierin bei uns gemeldet. Es war ein langes Hin und Her. Sie hat gesagt, sie brauchen also schon einen deutlichen Vorlauf, bis sie da jemanden bekommen. Schlussendlich haben wir uns dann vereinbart in Kharkiv. Das ist eine Stadt im Nordosten der Ukraine, eine Stadt, die auch relativ heftig umkämpft war in den Anfangstagen des Krieges, mittlerweile immer wieder getroffen wird, auch noch von Raketen. Als wir in Kharkiv waren, um uns mit diesem Deutschen zu treffen, der uns versprochen worden war, ist dann auch direkt in der Nacht, in der wir da übernachtet haben, eine Rakete knapp einen Kilometer von unserem Hotel entfernt eingeschlagen. Es war sehr, sehr laut und etwas irritierend, weil die Front eigentlich relativ weit weg von Kharkiv ist. Am nächsten Tag hatten wir eigentlich einen Termin, der ist dann erstmal abgesagt worden, weil es irgendwelche logistischen Probleme gäbe. Und dann beginnt etwas, was ich immer wieder erlebe, wenn ich in Kriegsgebieten unterwegs bin, warten. Man wartet darauf, dass was passiert, man hofft darauf, dass der Termin irgendwie möglich gemacht wird. Und es war jetzt nicht so, wie ich das andernorts schon erlebt habe, dass ich dann 3 oder 4 oder 5 Tage im Hotelzimmer warten musste und einfach nichts zu tun hatte, sondern das ging dann vergleichsweise zügig. Nach ein paar Stunden war klar, der Termin findet doch statt und wir werden Mika treffen.
Ich bin Mika, 32 Jahre alt, komme aus Norddeutschland in der Nähe von Lübeck. Mich hat bewegt, hier in die Ukraine zu kommen, um halt auch Europa und auch die Bevölkerung hier in der Ukraine zu schützen. Gerade diejenigen, die sich nicht verteidigen können, wie Kinder, ältere Frauen, ältere Männer.
Naja, und Mika war ein großer, stämmiger, blonder Kerl, der sehr aufgeschlossen wirkte, als wir ihn sahen, hatte seine Uniform an, hatte sein Gewehr dabei, hatte seine Schutzweste an und hat uns also fröhlich lachend begrüßt, umarmt direkt am Anfang und ist dann eben auch sehr offen in das Interview eingestiegen und das hört er jetzt. Ich bin eingestiegen in das Interview mit der Frage, warum er sich entschieden hat, in die Ukraine zu gehen.
Mich hat das eigentlich dazu bewogen, hierher zu kommen. Ich habe die Bilder gesehen im Fernsehen, was die Russen mit der Zivilbevölkerung anstellen, was die Russen an Kriegsverbrechen hier tätigen. Die Art und Weise, wie dieser Krieg auf Seiten der russischen Armee geführt wird, hat mich dazu bewegt, hierher zu kommen und halt einfach die Wehrlosen zu schützen.
Also Mika ist 32 Jahre alt, war bei der Bundeswehr, hat für die Bundeswehr auch einen Einsatz in Afghanistan gehabt. Und ich habe ihn natürlich gefragt, was ist der Unterschied zwischen diesem Krieg in der Ukraine und dem, was er in Afghanistan an Kriegserfahrung gemacht hat?
Dieser Krieg ist halt einfach, man ist in der Unterzahl. Die Artillerieüberlegenheit bis in Feuerkraft liegt bei den Russen. Und wir hatten das in Afghanistan so, wir hatten die Feuerüberlegenheit. Wenn wir Probleme gehabt haben, hat man die Kampfflugzeuge gerufen, die Artillerie etc. pp. Hier ist es so, hier sind wir in der Unterzahl. Wir haben nicht die Masse an Waffen. Wir spielen jetzt quasi in den Augen der russischen Armee die Taliban.
Das heißt, habe ich dann gesagt, naja, er hat wahrscheinlich auch schon Erfahrungen gemacht, die ein bisschen schwieriger waren, grenzwertig waren.
Ich habe jetzt schon fünf Situationen insgesamt gehabt, die waren sehr grenzwertig, aber das hat mich trotzdem nicht dazu bewegt zu sagen, ich möchte hier aufhören.
Es sind ziemlich viele Freiwillige wie Mika in der Ukraine unterwegs und mich hat dann auch interessiert, wie reagieren die Menschen in der Ukraine eigentlich auf diese Freiwilligen, wie reagieren sie auf ihn konkret?
Also die ukrainischen Menschen sind richtig froh, dass wir da sind. Die hypen uns fast schon wie Götter, aber wir sagen uns selber, wir sind keine Götter, wir sind hier, um zu helfen, wir sind Menschen. Und die ukrainische Bevölkerung gibt uns Brot, Wasser, wir haben schon Süßigkeiten bekommen, wir wurden zum Kaffee eingeladen, zum Tee trinken, was wir natürlich nicht wahrnehmen konnten, weil wir im Einsatz waren. Also ich für meinen Teil, ich habe immer Bonbons und sowas mit für die Kinder, wenn wir irgendwo hinfahren. Und wenn ich Kinder sehe, halt die an und gebe denen dann schnell die Bonbons. Also das sind dann so auch diese Momente, wo ich sage, dafür stehe ich hier.
Mika hat mir vor unserem Interview auch gesagt, dass er die Lage in Deutschland ziemlich engmaschig beobachtet. Und es gibt ja in Deutschland durchaus Menschen, die der Meinung sind, es müsse also schnellstmöglich Frieden gemacht werden. Es müssten Verhandlungen geführt werden mit Putin. Ich habe ihn da zu seiner Meinung gefragt, was er darüber denkt.
Dann hätten wir aber die gleiche Situation wie damals mit Adolf Hitler. Wir geben Putin mehr und er wird sich mehr nehmen. Putin, ich bin auch ein Fan von Diplomatie. Ich bin ein Fan davon, zu sagen, man muss reden. Aber kann man mit einem Tyrann reden? Und das ist die Sache. Man kann nicht mit diesem Mann mehr reden. Dieser Mann ist geisteskrank in meinen Augen. Weil er hat einen Krieg angefangen auf Rücken der Zivilbevölkerung. Er schießt überwiegend Raketenartillerie auf zivile Einrichtungen, nicht auf militärische. Und das ist für mich ein terroristischer Akt.
Auch in der deutschen Politik wird viel diskutiert über die Frage Waffenlieferung, ja, nein. Es gibt viel Kritik an der Bundesregierung, insbesondere von ukrainischen Politikerinnen und Politikern. Ihnen wird vorgeworfen, zu zögerlich zu sein. Und ich habe Mika auch gefragt, wie zufrieden ist er denn eigentlich mit der deutschen Unterstützung und der deutschen Politik?
Ich bin extrem unzufrieden mit der deutschen Regierung. Und das, wie gesagt, können Sie bitte ausstrahlen. Olaf Scholz ist ein verdammtes Arschloch, weil er nämlich nur palabert, der in seiner eigenen Traumwelt lebt. Genauso wie die gesamte Obrigkeit der deutschen Bundesregierung. Weil bei den Amerikanern, die liefern Waffen ohne Ende. Deutschland hat Waffen ohne Ende irgendwo auf dem Abstellgleis stehen. Und da ist, das wird dann immer besprochen und ja, wir könnten, nicht können, machen. Und das soll die Bundesregierung langsam mal begreifen, weil das ist nicht nur Ukraine, die fällt. Es wird dann nachher sein, dass Putin sich immer mehr schnappen wird. Der wird Europa sonst wirklich in den Abgrund treiben. Sei es nicht mit Krieg, aber wirtschaftlich gesehen auch.
Zuletzt habe ich Mika auch gefragt, wie gesagt, er wirkt das die ganze Zeit im Interview sehr selbstbewusst und entspannt. Habe ihn aber dann trotzdem mal gefragt, ob er nicht möglicherweise auch Momente hatte, wo er Schiss hatte.
Wenn ich keinen Schiss hätte, wäre ich tot oder Lügner. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Klar hat man Angst. Also es geht ums eigene Leben. Ich sag mir aber, die Angst ist es wert. Weil ich hier wirklich Menschen helfe.
Mika wirkt in dem ganzen Gespräch sehr jovial, sehr relaxed, sehr, fast schon, als wäre das kein Krieg, sondern irgendwie ein großes Abenteuer, was er da erlebt. Tatsächlich hat er uns aber eben auch gesagt, im Vorgespräch zu diesem Interview, und da ging ja so ein bisschen die letzte Frage auch rein, ob er schon mal Schiss gehabt hätte, dass er natürlich Momente hatte, als er dann im Erdloch sitzt und die russische Artillerie kommt rein und er sagt, du kannst nichts machen, du krümmst dich zusammen, kauerst dich zusammen, liegst in diesem Erdloch und vor dir explodiert die Welt. Und man kann einfach nur abwarten, bis das vorbei ist und einfach beten, dass die Granaten eben nicht das Loch treffen, in dem du sitzt. Und er hat mir auch gesagt, dass er schon mehrfach Geburtstag gefeiert hat. Er sagt, er hätte 6-mal seinen Geburtstag gefeiert in der Ukraine. 1-mal tatsächlich den richtigen Geburtstag und 5-mal Geburtstag gefeiert, weil er Situationen überlebt hat, die sehr, sehr schwierig waren. Also er hat sich dann im Interview möglicherweise ein bisschen cooler dargestellt, als die Situation tatsächlich für ihn ist. Und was interessant war, dass er wirklich versucht hat, jeden Eindruck zu vermeiden, dass er in der Ukraine ist, weil er es irgendwie geil findet, weil er Spaß am Krieg hat, weil er das Abenteuer sucht. Und ich würde das ganz gerne mal einordnen lassen von jemandem, der sich auskennt damit. Zum einen, weil er selber beim Militär war, zum anderen, weil er ein Militärexperte ist. Das ist Gustav Gressel. Gustav Gressel ist, wie gesagt, Militärexperte und Osteuropa-Experte für das European Council on Foreign Relations. Das ist ein Think Tank, der sich eben mit außenpolitischen Fragen beschäftigt. Also springen wir gleich zur ersten Frage in das Interview rein. Herr Gressel, was ist denn generell davon zu halten, dass die Ukraine Legionäre rekrutiert? Das war ja schon relativ früh klar, also direkt als der russische Angriff startete, hat der ukrainische Präsident Selenskyj Menschen im Ausland aufgerufen, in die Ukraine zu kommen, um da auf der Seite der Ukrainer zu kämpfen. Was ist denn generell von solchen Aufrufen zu halten?
Ja, also sozusagen mit der vollen Eskalation jetzt im Februar ist natürlich das Problem der Ukraine angewachsen. Wo kriegen wir Soldaten her? Die Ukraine ist ein relativ flaches Land, hat keine natürlichen Grenzen jetzt zu Russland, mit der Ausnahme sozusagen der Engstellen zwischen der Krim und dem Festland, aber die hat Russland ja relativ schnell überwunden. Also da sind im ersten Tag schon die Panzer durchgerauscht. Und deshalb galt vor allen Dingen in der Anfangsphase das Problem der Ukraine, dass sie viel mehr Raum hatten als Kräfte und flächendeckend überhaupt nicht verteidigen konnten, selbst wenn sie es gewollt hätten. Und dann ist natürlich die Frage, wo kriegen wir Leute her?
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Zweite ist natürlich, wenn ich Kämpfer aus dem Ausland rekrutiere, die schon militärische Erfahrung haben, dann erspare ich mir gewisse Ausbildungsschritte, die ich ja bei den eigenen mobil gemachten Leuten, bei den eigenen Freiwilligen zu einem sehr hohen Anteil hier habe. Also mittlerweile die ukrainische Armee ist ja angewachsen auf etwa 700.000 Mann. Aber viele davon halten jetzt zum ersten Mal ein Gewehr in der Hand. Und da muss ich natürlich von ganz einfachen Basics, wie ich mich als Einzelsoldat verhalte, die Leute trainieren. Dann fange ich sie an zu trainieren im Team. Dann fange ich sie an zu trainieren an einem vielleicht bestimmten Waffensystem, das sie handhaben. Und dann fange ich das Ganze an, sozusagen taktisch zu einer Einheit zusammenzuschweißen, indem ich die verschiedenen Teams, die verschiedenen Waffen auf Zugsebene, Kompanieebene, Bataillonsebene zusammen trainiere. Und dann kann ich die erst in den Einsatz schicken. Das zweite ist dieses Konzept der ukrainischen Territorialverteidigung. Das ist relativ neu. Also die wurde eigentlich erst 2021 am Papier beschlossen und die Umsetzung des Ganzen hat sich bis in die Monate unmittelbar, jetzt also bis in den Jänner 2022 gezogen. Das heißt, man hat eigentlich viele der Grundvoraussetzungen, um solche Territorialverteidigungskräfte in der Anzahl bereitzustellen, wie man es eigentlich gedacht hat, noch gar nicht gehabt. Und dann stand man eben, das hat sich auch in den Kämpfen jetzt gezeigt, in den ersten Kämpfen, in denen diese neue aufgestellten Verbände reinkamen, dass es einfach an Offizieren und Unteroffizieren mangelt, beziehungsweise die da sind, noch nicht die Erfahrung haben, die sie hätten. Und da ist natürlich der Schritt, vielleicht findet sich im Ausland jemand, der sozusagen schon Führungserfahrung hat und der das macht. Caveat dabei ist natürlich, diese Leute sprechen nicht in allen Fällen die ukrainische Sprache. Also bei den Kanadiern ist es so, da gibt es eine relativ große ukrainische Minderheit in Kanada. Viele Freiwillige, gerade in den Anfangstagen, die aus Kanada kamen, die sprechen Ukrainisch. Die muss ich jetzt nicht in eigene Legionsverbände stecken, wo sie sozusagen Dienstsprache Englisch unter ihres weilen, sondern die kann ich dann in der ukrainischen Armee als solches verwenden. Das trifft aber nur auf sozusagen sehr spezifische Angehörige anderer Staaten zu. Das ist jetzt nicht etwas, was man generell auf die ganze Legion beziehungsweise auf alle internationalen Freiwilligen umlegen kann.
Also ich nehme erstmal in Worten, dass Sie es grundsätzlich für legitim halten, diesen Aufruf, Freiwillige aus dem Ausland auch anzuwerben. Am Anfang war es ja auch so, dass relativ viele Leute, das hat uns auch Mika erzählt, dass relativ viele Leute kamen, die eben gar keine Kampferfahrung hatten, die auch noch nicht mal militärische Erfahrung hatten, und von denen er als Kriegstouristen gesprochen hat, die aber gleichwohl, so war es jedenfalls in der Berichterstattung zu vernehmen, gleichwohl nach einer zweiwöchigen Ausbildung an die Front geschickt worden sind. Das ist doch dann so ein Kanonenfuttergeschichte, oder?
Das ist Kanonenfuttergeschichte. Das ist ja auch sozusagen das Problem, dass Also wie Russland die Ukraine dann angegriffen hat, gab es eine enorme Welle der Solidarisierung. Also das war sozusagen, war ja relativ offensichtlich, dass die Gründe dafür falsch sind und dass sozusagen die Ukraine hier ein legitimes Verteidigungs, einen legitimen Verteidigungskrieg führt. Und wenn immer sozusagen solche Situationen da sind, wenn sozusagen viele Leute diese Verteidigung für legitim ansehen, aber die Politik sozusagen daneben steht und eigentlich nicht weiß, wie sie damit umgehen sollen, dass viele Leute das Gefühl haben, subjektiv, jetzt müssen sie was tun. Ja. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Flutkatastrophen oder sowas. Da kommen dann einfach viele Leute, die wollen selber helfen, die sozusagen wollen dann nicht am Sofa sitzen. Das ist natürlich jetzt was anderes, wenn ich bei einer Flutkatastrophe hilfe, wenn ich einen Krieg gehe, vor allen Dingen natürlich gegen die russische Armee, wo die psychologische Belastung in dieser Kriegssituation eine horrende ist und eine ganz andere ist mit ja, kaum vergleichbar ist mit dem, was wir in internationalen Einsätzen haben oder was wir sozusagen auch, wenn man beim Militär vorher schon erlebt hat. Und das haben enorm viele Leute unterschätzt. Also nicht nur erstens unterschätzt, wie fähig sie sind, so einen Krieg zu führen, im Sinne von Ausbildung und von Waffenhandhabung, sondern auch unterschätzt, wie fähig sie sind, sowas psychisch durchzuhalten. Und da gab es natürlich erstens Verluste, gerade in der Anfangszeit unter unerfahrenen Leuten. Es gab auch sehr viele, die sozusagen nach den ersten Gefechten dann die Waffe wieder abgegeben haben und heimgefahren sind, weil sie sehen, das ist nichts für sie. Und das hat der Ukraine eigentlich jetzt wenig gebracht, weil die Leute sozusagen waren kaum ausgebildet, dann kamen sie in die Fronten und gingen sie wieder heim. Und das ist mehr Aufwand in der Bereitstellung von Uniformen und Schutzmaterial und Waffen und so weiter, als ich dann eigentlich wirklich Nutzen am Kämpfer hat. Also das war sozusagen jetzt nicht nur für die Leute im Sinne von Kanonenfutter, das war auch für die Ukraine und für das Militär eigentlich ein ziemlicher Griff ins Leere.
Wie kann das denn überhaupt funktionieren? Also es kommen jetzt, stelle ich mir vor, Leute mit unterschiedlichem Ausbildungsgrad, mit unterschiedlichen Erfahrungen aus unterschiedlichen Ländern noch dazu, in die Ukraine und werden dann irgendwie in irgendwelchen Einheiten, die ja eigentlich miteinander gut funktionieren müssen. Also Koordination ist ja das Wichtigste, das hat man bei den Russen gesehen, die hatten die Koordination nicht und haben deswegen immense Verluste erlitten. Also wie kriege ich das binnen kurzem hin, aus so einem heterogenen Haufen mit unterschiedlichsten Background eine schlagkräftige Einheit zu schmieden?
Ja, das Problem ist, das geht eigentlich überhaupt nicht kurzfristig, sondern das braucht eben einen Vorlauf von Training und Ausbildung. Das sieht man ja auch an den einheimischen Verbänden, die in der Ukraine mobil gemacht worden sind und dann zum Teil zu schnell an die Front geschickt wurden, weil man einfach Not am Mann hat, weil man einfach sozusagen Soldaten gebraucht hat und nicht warten konnte oder wollte, dass die entsprechenden Verbände voll ausgebildet sind und die haben dann horrende Verluste erlitten. Die waren unzureichend eingespielt. Bei den Legionsverbänden, bei den internationalen Verbänden kommt noch ein zweites Problem dazu und das ist natürlich die Kommunikation. Und dabei geht es nicht um die technischen Kommunikationsmittel, sondern um die Kommunikation im Sinne von Sprache. Mich verständlich machen mit meinem Nachbarn, mich verständlich machen mit der Zivilbevölkerung, die noch vor Ort ist, mich verständlich machen oder auch sozusagen einen Riecher dafür zu haben, gerade in der Anfangszeit in der Schlacht um Kiew, haben die Russen sehr viel verdeckte Agenten eingesetzt, kleine Sabotageteams, die sozusagen kleine Aufklärungsteams, die im Hinterland zum Teil in Zivilkleidung aktiv waren und sozusagen versucht haben, Stellungen aufzuklären, versucht haben, Sabotageakte vorzubereiten. Und das Problem ist, wenn ich nicht landeskundig bin, wenn ich die Sprache nicht spreche, wenn ich auch kein Bauchgefühl habe, was sozusagen normal ist und was nicht, kein Gespür für das Aussehen und für die Mode, für die lokalen Gegebenheiten, dass ich Leute fragen kann, wo sie hingehen, was sie da wirklich machen, ob die Geschichte, die sie mir erklären, wirklich schlüssig ist, war das natürlich dann ein enormes Problem. Und das zweite Problem natürlich dann jetzt im Donbass, da ist natürlich dann das Hauptproblem ist gerade in sehr chaotischen Lagen, wenn sozusagen ein feindlicher Durchbruch da ist oder wenn schweres Artilleriefeuer ist, wenn zum Teil Kommandostellen zerstört werden, dann sozusagen mit dem Nachbarn Verbindungen aufnehmen, der nicht meine Sprache spricht, in einem Rückzugsgefecht oder in einem Verzögerungsgefecht das zu koordinieren, wenn Dinge schieflaufen, das ist natürlich auch immer etwas, das problematisch ist. Da muss ich mit Dolmetschern arbeiten, da muss ich mit mehrsprachigen Ukrainern arbeiten, die dann bei den entsprechenden Legionskommanden mit sind, aber das Problem ist, das sind immer sozusagen auch immer begrenzte Ressourcen und die sind natürlich auch nicht immer überall und das ist immer ein Problem mit sozusagen nicht landeskundigen Kämpfern.
Ich habe in Nordostsyrien, als der Kampf gegen den IS, den sogenannten, tobte. Ebenfalls Söldner kennengelernt aus Deutschland, nicht Söldner, wie man es auch immer nennen kann, Milizionäre, Söldner, Legionäre, die auf Seiten der YPG-YPG gekämpft haben, also gegen den IS. Und habe mich immer gefragt, was sind das für Leute? Klar, sie haben gesagt, also wir wollen gegen das Böse kämpfen, wir wollen für Gerechtigkeit kämpfen, wir sehen, dass da eben Ungerechtigkeiten passieren und machen uns deswegen eben auf den Weg. Aber was glauben Sie denn, was treibt diese Leute an, auch die jetzt in die Ukraine gehen?
Also es ist natürlich von Individuum zu Individuum sehr unterschiedlich. Ich würde da auch sozusagen unterscheiden zwischen Söldnern und Freiwilligen. Ein Söldner kämpft in erster Linie fürs Geld, in zweiter Linie sozusagen für den Kick und für das Abenteuer. Ich glaube, der Abenteuerwert vom Ukraine-Krieg, der ist sehr gering, weil natürlich das Risiko, getötet zu werden, ungleich höher ist. Also die Leute brauchen schon eine innere Überzeugung, dass sozusagen, wenn sie nichts tun oder wenn sie den Sieg des Gegners zulassen, dass die der Gefährdung für sie selber oder für die Gesellschaft, die sie wertschätzen, höher wird. Sei das jetzt durch terroristische Anschläge, sei das jetzt durch sozusagen ein siegreiches Russland, das dann eine Gefahr für den Westen oder für unmittelbare Nachbarländer, also ist bei den belarussischen Freiwilligen ist es natürlich, da weiß man, dass sozusagen Russland der Schirmherr des eigenen Oppressors und Diktators ist und das nur, wenn sozusagen Russland diesen Krieg so geschwächt wird, dass es diese Schirmherrfunktion nicht mehr ausführen kann, dass man dann die Chance hat, den eigenen Diktator auch mal vielleicht auszuwechseln beziehungsweise zu stürzen. Und das sind alles jetzt immaterielle Gründe, worum man in den Krieg geht. Weil am Ende, also das eigene Leben ist finanziell kaum zu ersetzen, und es ist die Wirtschaftslage nicht so schlecht, dass man wirklich in der Not dazu getrieben wird, Soldat zu werden. Man braucht sozusagen jetzt dann schon die innere Überzeugung, dass das, was ich da mache, dass das einem höheren Ideal, einem wichtigeren Ziel dient als das eigene Leben, dass eventuell meine Kinder oder meine Verwandten dadurch, selbst wenn ich sterbe, dadurch sozusagen ein besseres Leben oder ein sicheres Leben führen werden können, als wenn ich gekniffen hätte oder wenn ich das Ganze nur vom Sofa aus hätte mir im Fernsehen angeschaut. Und die Überzeugung kommt auf die eine oder andere Art in den Leuten und sozusagen das, die kämpfen dann auch wirklich. Ich glaube nicht, dass gerade bei so einem enorm belastenden Krieg, wie es der gegenwärtige ist, dass man das nur aus Abenteuerlust macht.
Ein junger Mann kommt auf Sie zu, sagt, ich möchte in der Ukraine mit der Waffe in der Hand die Freiheit Europas verteidigen. Ich möchte die Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine schützen. Was raten Sie mir? Was antworten Sie?
Ja, in Deutschland ist ja nach Strafgesetzbuch das Anwerben für einen Wehrdienst in einem anderen Land strafbar. Deshalb werde ich jetzt natürlich im Podcast nicht sagen, was ich sagen würde. Aber das kommt auch darauf an, ob die Person auch wirklich weiß, auf was sie sich einlässt. Ob sie schon einmal Krieg gesehen hat oder ob sie schon einmal das Leid, das dort auch dann allgegenwärtig ist, die physische Zerstörung und zum Teil die komplette Ohnmacht, wenn man unter Artilleriebeschuss wird, man kann ja nichts gegen das tun. Man weiß nicht, ob man die nächsten 3 Minuten oder die nächste Viertelstunde oder wie auch immer es lang dauert, überleben wird. Und es ist jetzt nicht so, dass man irgendwo aufstehen könnte und gegen einen Gegner schießt, sondern man sitzt im Graben und wartet, bis das Ganze vorbei ist, und entweder es trifft einen oder es trifft nicht, und man rechnet im Kopf durch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es mich trifft. Das ist nicht trivial. Das muss man natürlich sich bewusst werden, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass natürlich auch die Geschichte uns genauso wie unsere Großeltern richten wird für das, was wir getan und vor allen Dingen auch für das, was wir unterlassen haben.
Wer in den Krieg in die Ukraine zieht als ausländischer Freiwilliger, muss sich des Risikos bewusst sein. Es ist völlig klar, so ein Einsatz ist komplett lebensgefährlich. Und der Militärexperte Gustav Gressel sagt auch, er rät niemandem, in diesen Krieg zu ziehen, sagt aber auch ganz klar, es ist eine Gewissensentscheidung. Die Ukraine braucht jede Hilfe, die sie bekommen kann. Seien es Waffenlieferungen, sei es politische Unterstützung oder eben möglicherweise auch die Unterstützung durch Freiwillige. Ganz klar ist, das ist kein Abenteuerspielplatz, die Ukraine, das ist ein Kriegsschauplatz. In einem Krieg, wie ihn Europa schon ja im Grunde genommen seit 70, 80 Jahren nicht mehr gesehen hat, wo keiner weiß, ob er den nächsten Tag überlebt, wenn er an der Front ist. Und insofern sollte jeder und jede, die oder der überlegt, in die Ukraine zu gehen oder zu kämpfen, sich das dreimal überlegen, das zu tun. Gleichwohl freuen sich die Menschen in der Ukraine über diejenigen, die den Mut haben, dorthin zu gehen. Also es ist eine sehr ambivalente Sache und ich persönlich muss auch sagen, ich kann mich da jetzt nicht zu keinem wirklichen Schluss oder Ratschlag durchschlagen. Das muss tatsächlich, wie Herr Gressel das gesagt hat, im Grunde genommen jeder für sich selbst ausmachen. Das war die 10. Folge unseres Podcasts »So fühlt sich Krieg an«. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Beim nächsten Mal werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, was mich persönlich ganz besonders berührt, jedes Mal, wenn ich im Krieg bin, nämlich die Trauer von Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben. Wir haben bei unserer letzten Tour viele, viele Angehörige getroffen, die ihre Liebsten verloren haben durch Raketenangriffe oder dadurch, dass sie erschossen wurden. Und wir werden uns also mit dem Thema Trauer beschäftigen. Ist das überhaupt möglich in Zeiten des Krieges? Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr in der heutigen Folge dabei wart. Auf bald, macht's gut und tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.